Ja, liebe Geschwister, ich möchte heute Morgen eine Zeitreise mit euch machen im Anfang dieser Predigt, aber nicht 2000 Jahre zurück nach Jerusalem, als die Jünger auf die Verheißung gewartet hatten, die der Herr Jesus versprochen hatte, ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen, sondern wir wollen ins 6. Jahrhundert vor Christus zuallererst einmal gehen. Und ich denke, wer ein bisschen sich auskennt mit den Jahreszahlen der Bibel, kann sich denken, was wir für eine Zeit im Grunde jetzt betrachten wollen im Auftakt. Es ist die babylonische Gefangenschaft, es ist die Zeit, in der Israel nicht im eigenen Land war, sondern sie sind ja verschleppt worden durch Nebukadnezar und sind im Grunde jetzt in einer Generation, wo nur noch wenige übrig geblieben sind von denen, die die Verschleppung mitbekommen hatten. Also der Zeitpunkt, zu dem ich gehen möchte, ist ungefähr so 70 Jahre nach dieser Verschleppung, als sie schon ein Stück weit auch im fremden Land Fuß gefasst hatten. Aber die Hoffnung, nach Jerusalem zu kommen, wieder ins eigene Land zu kommen, die wurde auch immer schwächer. Und Hoffnungslosigkeit hat sich breit gemacht und deshalb hat sich auch ein Stück weit Resignation breit gemacht. Man hat sich abgefunden mit diesem Zustand. Nur der Herr hat einen Plan mit seinem Volk. Und jetzt kommt der persische König Kyros an die Macht. Und wir wissen ja vom Propheten Jesaja, der auf diesen König hin prophezeit, dass im Grunde die Gefangenschaft ein Ende nehmen wird. Das war schon viele Jahrzehnte, ja über Jahrhunderte vorher, dass der Herr diese Aussicht schon gegeben hatte. Im ersten Regierungsjahr von diesem Kyros geschieht nun das Erstaunliche, das Außergewöhnliche. Er teilt seinen Untertanen mit, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat, in Jerusalem ein Haus zu bauen, den Tempel wieder aufzubauen. Ein heidnischer König bekommt diesen Auftrag von Gott in Jerusalem, das Haus Gottes bauen zu lassen. Was hat er gemacht? Deshalb, er geht ja nicht selber auf die Baustelle, hat er die Juden, die jetzt in der Folgegeneration und vielleicht die paar, die noch da waren, aufgefordert, nach Jerusalem zu gehen und diesen Auftrag auszufüllen. Und die anderen Bürger seines Weltreiches sollten mit materiellen Gaben diese Arbeit unterstützen. Was für ein gewaltiger Auftrag, was für eine gewaltige Führung Gottes, der die Herzen lenkt, auch die der heidnischen Könige. Und unter der Führung von Zerubabel und des Priesters Jeschua kehrten ungefähr 50.000 Juden nach Israel zurück und haben begonnen, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Wir lesen das in Esra Kapitel 5. Ich möchte da nur zwei Verse lesen, 1 und 2. Da heißt es, und der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Iddos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen Gottes Israel über ihnen. Und da machte sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Und mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. So, jetzt bremse ich mal geschwind auf, ein gutes Vorhaben aus. Jetzt haben wir ein gutes Vorhaben, das gestartet wird, aber wie bei manchen Dingen, wenn wir etwas anfangen, was gibt es in der Regel? Startschwierigkeiten. Und auch hier kommen die Schwierigkeiten ins Spiel. Ja, man könnte sagen, sind es Anfechtungen, sind es Angriffe des Feindes. Wir können das gar nicht oftmals so genau auseinanderhalten. Sind es Prüfungen Gottes, bleiben wir dran, wenn es schwierig wird, auch wenn wir einen Auftrag von ihm haben. Also das müssen wir immer wieder rechnen. Der Herr gibt uns einen Auftrag und dann kommen die Schwierigkeiten. Jetzt könnte man natürlich auch am Auftrag zweifeln und sagen, ja, war es doch nicht Gottes Stimme. Aber wir haben von den Propheten gehört, die jetzt vor allem Sacharja und Haggai hier deutlich in diese Zeit, in diese Begebenheit hineingesprochen haben. Wir werden nachher auch noch die zwei Propheten besuchen in ihren zwei Büchern, die wir im Alten Testament haben. Was für Schwierigkeiten kommen? Da steht es in Esra Kapitel 5. Jetzt kommen die knapp 50.000 Juden aus Persien, aus Babylonien, das war so ein Mischgebiet jetzt. Zu jener Zeit kamen Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Shethar-Bosnai und ihre Gefährten zu ihnen und sagten jetzt zu ihnen, also zu diesem Serubabel und Shealtiel, dem Sohn Shealtiels und Jeschua, dem Sohn Josadaks, der war Priester, ja, zu diesen sagten sie: Wer hat euch Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und dieses Bauwerk zu vollenden? Nun, der Postweg, ich weiß nicht, wie das damals war, es ging ja doch ein paar Kilometer bis dahin, es hat seine Zeit gedauert, dass man dann jetzt nachhaken kann, ja, es ist von Kyros gekommen, der hat diesen Befehl erlassen. Nun, was ist geschehen? Sie werden erst einmal ausgebremst. Aber wir dürfen trotzdem fragen, in dieser Schwierigkeit, in diese Schwierigkeit hinein, wer hat diesen beiden und denen, die mit ihnen waren, Kraft und Mut gegeben, diesen Tempelbau aufzunehmen? Also das ist die Frage, die ich in diesem Geschehen stellen möchte. Woher haben sie trotz der Anfeindungen, trotz der Schwierigkeiten, trotz vielleicht auch einer gewissen Perspektivlosigkeit für diese Aufgabe? Ja, Jerusalem lag brach, Heiden haben das Land überrannt, sind noch ein paar Juden dort gewesen, aber ob man auf die zählen kann und dann einen Tempel zu bauen in diesem jetzt brachliegenden Jerusalem unter Anfeindungen, was hat diesen Israeliten, die sich aufgemacht haben unter der Führung von Serubabel und dem Priester, was hat ihnen die Kraft gegeben, den Mut gegeben? Der Widerstand war da, aber jetzt müssen wir rüberblenden. Hier wird uns der geschichtliche Abriss gegeben bei Esra. Wenn wir jetzt zu dem Propheten Sacharja rübergehen, dann werden wir etwas entdecken, woher sie diese Kraft bekommen haben. Nun, in Sacharja Kapitel 4, Vers 6 gibt er als der Prophet Gottes diesem Serubabel und dem Priester auch eine Ansage Gottes. Und da heißt es: Und er antwortete und sagte zu mir: Das ist das Wort Jahwes an Serubabel. Nicht durch Heereskraft und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, sagt Jahwe, der Herr. Oder der Heere, hier, ich habe jetzt die Janssen-Übersetzung, also der Herr Zebaoth. Zebaoth heißt der Herr der Heerscharen, hier der Herr der Heere. Also nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, sagt Jahwe, der Heere. Da fehlt doch irgendein Wort. Wir kommen gleich noch dazu. Aber was wir hier durch den Propheten Sacharja hören, ist, dass er diesen Menschen, vor allem jetzt dem Serubabel, der der Anführer war, Mut macht. Es kommt nicht auf menschliche Stärke an. Wir gehen immer, wenn Aufgaben vor uns stehen, wenn bestimmte Dinge vor uns stehen, gehen wir immer von unserer Kraft zuallererst einmal aus. Was haben wir für Möglichkeiten? Was haben wir für Mittel? Was können wir bewirken? Und wenn wir bei diesem Bild, bei diesem Gedanken stehen bleiben, bleiben wir bei einem Riesenproblem stehen. Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, heißt es einmal in einem alten Lied. Also ich muss auch sagen, meine Kraft, oftmals taugt sie gar nichts mehr. Wenn ich so in der Arche ab und zu am Abend den Gästen nach dem Abendessen Gute Nacht sagen, da sagen manche als andere, ja, morgen wieder in alter Frische. Da sage ich, bloß nicht, die alte Frische taugt nicht, wir brauchen jeden Tag neue Frische. Aber die haben wir nicht in uns. Die möchte uns unser Herr geben, diese Frische. Es kommt nicht auf menschliche Stärke an. Dieses Wort, das der Prophet Zacharja im Grunde dem Zerubabel gibt, da fehlt, jetzt werden die Schüler, wende ich mich mal darüber, wir sind schon lange aus der Schule draußen, was fehlt denn da, wenn es heißt, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist? Bitte? Ja, das Prädikat eigentlich, ja. Die Satzaussage, ja was? Könnte man jetzt hier fragen. Das steht in diesem Vers nicht. Diese Antwort, da führt uns der weitere Textlauf dazu. Das Prädikat fehlt hier im Grunde, die Antwort wird uns drei Verse weitergegeben. Da heißt es, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, also der hat den Grundstein für diesen Auftrag gelegt und seine Hände werden es vollenden. Das ist das Prädikat. Die Zusage Gottes, ich werde mit meiner Kraft, nicht durch eure Heeresmacht und Gewalt, sondern durch meinen Geisteskraft, durch meinen Geist bewirken, dass dieses, was ihr jetzt in Angriff genommen habt, aber jetzt in der Anfechtung steht, in den Angriffen steht, dass dieses vollendet wird. Ich möchte da Mut machen. Pfingsten ist ein Mutmachfest, dass wir uns dessen bewusst sind, der Heilige Geist, nicht durch Heer oder Kraft, heißt es in anderer Übersetzung, durch meinen Geist soll es geschehen, dass wir uns hier durch Angriffe und Anfechtungen nicht beirren lassen. Wenn der Herr etwas sagt, wenn der Herr spricht, so geschieht's. Dann kann der Mensch, auch der feindlich gesonnene Mensch, das Werk Gottes nicht behindern und nicht verhindern. Schaut, das ist ein großes Trostwort auch in unsere Zeit hinein, wo viele Angriffe da sind, auch auf die Gemeinde Jesu. Wenn wir in diesem ersten Lied, das wir heute gesungen haben, 200, von der schlaffen und glaubensarmen Zeit gesungen haben, ja, dann zeigt das etwas von der Haltung der Gemeinde Jesu damals, aber heute hat man den Eindruck, ist noch viel schlaffer und glaubensärmer geworden, unsere Zeit. Und die Angriffe sind größer geworden. Aber jetzt dürfen wir nicht der Gefahr uns ergeben, dass wir eben sagen, resignierend, ja, da kann man nichts machen, das ist halt so. Nein, wir haben den Geist Gottes als mutmachenden Geist. Ich werde da nachher noch drauf kommen. Also, Zerubabel bekommt im Grunde den Auftrag, den Tempel wiederherzustellen, das Zentrum, das Heiligtum Gottes in Jerusalem, im Tempel, in dem sich der Herr geoffenbart hat, niedergelassen hat, die Schechina, die Herrlichkeit Gottes ist in diesem Tempel aufgestrahlt. Aber der Feind möchte es verhindern und jetzt dürfen wir nicht der Versuchung erliegen, auf den Feind zu schauen, sondern das Wort Gottes hören, dass er durch seinen Geist uns befähigt. Und übrigens, das sehen wir auch, wenn es um den Tempelbau geht. Wer hat denn im Alten Testament den Geist Gottes bekommen? Zur bestimmten Dienstaufgabe, zur Dienstausrüstung. Das waren die Könige, das waren die Priester, das waren die Propheten. Und jetzt ist für die meisten schon mit dem beendet. König, Priester und Propheten wurden gesalbt, aber es wird ausdrücklich noch gesagt, die Bauleute der Stiftshütte, auch sie wurden mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Und so könnte man fast sagen, der Zerubabel war im Grunde ein Bauherr der Stiftshütte, dem Ort der Begegnung mit Gott. Und so dürfen auch wir uns, jetzt dürfen wir neutestamentlich auch an diese Sache herangehen, sagen, die Menschen, und das sind wir alle, die in der Gemeinde Jesu am Wirken sind, die sind seit Pfingsten mit diesem Geist ausgerüstet. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu diesem ersten Pfingstfest hat die Gemeinde als Baustelle Gottes in dieser vergehenden Welt begründet, aber sie wird durch die vergehende Welt hinweg und hindurchgetragen in die zukünftige hinein. Also auch wir haben diese Zusage und dürfen diese Zusage für uns hören, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, möchte der Herr uns Wir brauchen in diese Zeit hinein Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu, auch bei allen Einfeindungen, die kommen, zu bauen. Und die Anfeindungen sind da, war bei Serubabel so, ist auch bei uns so. Nun, wenn man den Vers hört, Janssen, wie gesagt, übersetzt nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, in anderer Übersetzung heißt es nicht durch Macht und nicht durch Kraft, gibt es da einen Unterschied? Manche Ausleger sagen, nun, das ist eigentlich doppelt gemoppelt, was hier steht. Ja, wenn wir zum Beispiel sprechen, meine Sünde und meine Schuld, dann meine ich ja mit beiden Begriffen das Gleiche. Also die Doppelung verstärkt das Ganze noch. Dass uns hier im Grunde verstärkt gesagt wird, kein einziges, was du meinst, mit deiner Kraft bewirken zu können, zählt vor dem Herrn. In der ganzen Summe deiner Kräfte, deiner menschlichen Kräfte, das zählt nicht. Allein was zählt, ist das, dass der Allmächtige bei dir ist. Nun, andere Übersetzung, jetzt aus diesem Heeresmacht und Gewalt. Gewalt heißt es nicht mit der Faust die Gewalt, sondern wir haben ja auch den Begriff Gewalt in einem anderen Sinne wie von gewalttätig, ja, sondern alle Gewalt geht vom Volke aus. Das ist die Staatsgewalt auch, die uns als Begriff erscheint. Und hier die Gewalt Gottes, der Allgewaltige, der Allmächtige. Und wenn man die Heeresmacht sieht, da sieht man so die Quantität, ja. Also es können sich viele aufbieten oder dann auch einer, der mächtig scheint zu sein. Ja? Ein Herr Putin, ein Herr Kim Jong-un oder alle anderen, die sich hier so als Einzelperson mächtig darstellen, gewaltig darstellen, Gewaltherrscher zum Teil sind. Aber all die können nichts bewirken und auch unsere Kraft kann nichts bewirken. Wir brauchen nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Sondern was und wer etwas bewirken kann, ist der Geist Gottes in unserem Leben. Serubabel, er wusste von dieser Übermacht der Feinde, aber er wusste nichts, ihnen entgegenzusetzen. Man kann menschlich vielleicht, wenn man noch eine leichte Perspektive hat, sagen, komm, wir krempeln die Ärmel hoch, wir mühen uns ab, aber letztlich versandet das oftmals. Ich glaube, diese menschlich gemachten Versuche, das ist ähnlich wie bei den Jüngern bei dem Sturm auf dem See, als sie versucht haben, wahrscheinlich menschlich erst die Wellen, die ins Boot geschlagen waren und das Wasser sich da angesammelt hat, zu schöpfen, bevor sie den Herrn Jesus geweckt haben. Das ist so die menschliche Ebene, dass auch in Serubabel oder die Jünger im Boot oder wir manchmal erst menschlich uns abmühen, abrackern, aber letztlich an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen, dass wir nicht mehr weiterkommen. Wie oft erlebe ich es auch bei mir ein Stück weit. In der Aussage dann auch, aber auch im Gefühl, im Leben. Vielleicht geht es euch ähnlich, dass wir überfordert sind, dass wir, wie sagt das Sprichwort, auf dem Zahnfleisch gehen, dass wir gestresst sind. Will Gott wirklich, dass ich all die vielen Aktivitäten habe oder sind vielleicht manche dieser Aktivitäten gar nicht im Willen Gottes vorgesehen gewesen? Auch solche Fragen dürfen wir uns angesichts unserer Lebenshaltung, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns überfordert fühlen, wenn wir überwältigt werden von den Umständen, wir dürfen uns fragen, kämpfe ich in der eigenen Kraft oder bin ich mir bewusst, dass es im Auftrag Gottes die Kraft aus der Höhe gibt, die mir beisteht und nicht letztlich dann überfordert. Sie kann herausfordern, aber der Herr wird uns in diesem, wenn wir uns auf ihn begründen, nicht im Grunde kaputt machen wollen. Das lese ich nirgends in der Bibel. Warren Wiersbe, manche kennen vielleicht die Auslegungsreihe von Warren Wiersbe, der sagt einmal, die wichtigsten Merkmale eines erfolgreichen Christen von heute scheint ein voller Terminkalender, ein übermüdeter Geist, ein erschöpfter Körper und eine alleingelassene Familie zu sein. Ohne uns dessen bewusst zu sein, haben wir das Eiltempo dieser Welt übernommen und hoffen insgeheim den Preis dafür, gescheiterte Ehen, Nervenzusammenbrüche, Erschöpfungszustände, Depressionen und Versagensängste nicht zahlen zu müssen. Ist da was dran? Ich denke ja. Aber das ist genau der Punkt, den Zerubabel auch zugesprochen bekommt in diesem Wort. Nicht durch Heeresmacht und Kraft, nicht durch Gewalten, sondern durch meinen Geist soll etwas geschehen. Und der Heilige Geist, er ist ja ein Geist der Kraft und das ist uns wahrscheinlich meistens zu wenig bewusst. Nun, ich möchte an diesem Punkt jetzt überblenden. Ich habe gesagt, es kommt nicht auf unsere menschliche Stärke an. Und ich habe schon hineinfließen lassen, auf was kommt es an? Auf den Geist Gottes. Und übrigens, das möchte ich vielleicht an diesem Punkt auch sagen. Wir haben den Lernvers gehabt, fand ich interessant. Emanuel hat es im Gebet erwähnt. Und ich habe es mir hier auch aufgeschrieben, dass wir eben in diesem menschlichen Versuchen auch bezüglich des Heils scheitern müssen, wenn wir mit der eigenen Kraft an unser Heil herangehen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Wie heißt es in Römer 3, Vers 23? Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt, wir erlangen sie nicht. Und was ist das für ein armseliger Versuch, wenn der Mensch jetzt versucht, in eigener Kraft noch ein bisschen höher zu kommen zur Herrlichkeit Gottes hin. Der Maßstab Gottes ist absolut. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das schaffen wir nicht, diesen Maßstab zu erreichen. Aber ich bin so dankbar, dass dieser Vers im Römerbrief eben nicht aufhört mit einem Punkt, denn alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Das wäre nämlich die totale Vernichtung. Wir wären alle verloren. Keiner wäre gerettet. Aber auch hier sehen wir, es hängt nicht an unserer Kraft, an unserer Gewalt, an unseren Möglichkeiten, an unserer Heeresmacht, den Himmel zu erstürmen. Das hat der Mensch immer wieder versucht, Turmbau zu Babel, wir wollen einen Turm bauen, bis in den Himmel hinein sogar, nicht in den Himmel heran, sondern hinein. Sondern es heißt, jetzt könnte man den Lernvers abfragen, das war Schlachterübersetzung, ich weiß es nicht genau, ich habe es hier, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst. Das deutsche Wort umsonst ist natürlich ein bisschen zweideutig, ja. Das kann auch hinfällig heißen, ja, es war umsonst, dass wir da hingegangen sind. Das ist nicht gemeint. Da gefällt mir jetzt auch, ich bin ein bisschen bei Janssen jetzt gerade in der Bibelübersetzung, da gefällt mir auch diese Übersetzung sehr, weil da heißt es vom Urtext her, die Gabe eben, denn alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, alle sündigten und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran, sie werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus oder in Christus Jesus ist. Geschenkweise. Es ist ein Geschenk Gottes. Die Kraft aus der Höhe, der Geist Gottes, ist die Gabe Gottes an uns. Und wir werden geschenkweise gerettet, gnadenmäßig gerettet. Also auch hier können wir es nicht in diesem mit eigener Kraft Gedanken zu Gott bringen, es kommt nicht auf die menschliche Stärke an, selbst bei der Erlösung nicht. So, auf was kommt es an? Auf den Geist Gottes. Um das recht verstehen zu können, da bringt uns jetzt der Prophet Zacharja ein wunderbares Bild, das er als Vision bekommen hatte, als Schau. Dieses Bild, vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, ich weiß nicht, ob das einfach wäre zu zeichnen, was er da sieht, ich habe mal im Internet ein bisschen geforscht, aber es war kein jetzt für mich so ansprechendes Bild da. Die Bibel spricht im Grunde dieses Bild aus und wahrscheinlich hat jetzt jeder, wenn ich es vorlese, im Kopf sein eigenes. Was möchte uns Zacharja sagen? Es kommt auf den Geist Gottes an und da bringt er im Vorfeld ein Bild. Und das möchte ich lesen. In dem gleichen Kapitel, Zacharja 4, Vers 2. Gott sagt, was siehst du? Und Zacharja antwortet, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß obendrauf und seine 7 Lampen auf ihm, je 7 und 7 Gießrohre zu den Lampen, die auf dem oberen Haupt des Leuchters sind, und an ihm 2 Olivenbäume, einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer zu seiner Linken. Also, da steht jetzt ein interessantes Gebilde vor den Augen, ja? Gut, gehen wir vom Grundbild aus. 7 armiger Leuchter, den haben wir alle schon gesehen. Und wir, ich habe daheim auch 1, 2 solche 7-armiger Leuchter, so kleine Modelle halt, da kann man eine Kerze draufstellen und dann kann man die Kerze schön anbrennen. Irgendwann sind die Kerzen heruntergebrannt und das Ding ist aus. Das ist hier nicht der Fall. Warum nicht? Ja, ich sah einen Leuchter, 7 Lampen und über dem Leuchter ein großes Ölgefäß. Und 7 Gießrohre, also von diesem Ölgefäß 7 Rohre, die zu jedem einzelnen Arm des Leuchters führen. Das heißt, das ist nicht wie eine Kerze, die brennt runter und ist fertig. Jetzt werden diese Leuchten mit Öl versorgt, beständig versorgt. Das ist im Grunde in diesem Behälter. Aber wir können uns das Bild weiter vorstellen. Jetzt haben wir einen Behälter über dem Leuchter mit 7 Gießrohren. Und jetzt zünden wir den Leuchter an und was passiert? Der Ölpegel im Behälter, weil alle 7 jetzt von diesem Behälter her versorgt werden, sinkt ja auch. Pech gehabt, ne? So, danke Gerhard. Da stehen 2 Ölbäume daneben, die den Behälter wieder versorgen. Und der Ölbaum, jetzt nehmen wir mal ein Vergleichsbild im Offenbarungsgeschehen. Der Baum, der dort steht, der 12-mal im Jahr Frucht trägt und im Grunde dauerhaft ein Versorger ist zur Gesundung der Völkernation, so heißt es in der Offenbarung einmal, so können wir uns die Bäume vorstellen, die im Wurzelwerk verbunden sind, die ständig Frucht bringen, Ölfrucht bringen und die Ölfrüchte beständig den Behälter versorgen und der Behälter ständig den Leuchter versorgt. Das ist ein Bild des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist hat unentwegt seine Kraftentfaltung. Und die lässt er uns zuteil werden, der in uns Wohnung genommen hat, wenn wir uns dessen bewusst sind. Wir sind keine armselige Truppe in diesem Sinne. Wir sind eine armselige Truppe in dem Sinn, wenn wir uns auf die eigenen Kräfte verlassen. Wenn wir meinen, wir schaffen das, wir können das. Wenn wir meinen, mit unserer Kraft bringen wir es hin. Aber wenn uns bewusst ist, dass der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat, er bei uns ist und er in diesem Bild uns aufstrahlt, dann dürfen wir nie mehr armselig denken. Übrigens, diese 7 Arme des Leuchters, sie machen wieder etwas deutlich. In der Offenbarung Kapitel 4, was sieht denn Johannes um den Thron Gottes herum? Ich sah die 7 Geister Gottes. Ja, aber es gibt doch nur einen Heiligen Geist. Ja, das stimmt, aber hier zeigt sich der Heilige Geist eben in 7 Facetten, wie bei dem 7-armigen Leuchter, der ja ein Leuchter ist, aber 7 Lampen darauf brennen. So zeigt uns die Offenbarung nicht 7 einzelne Geister, sondern einen Heiligen Geist um den Thron Gottes herum, beim Gott, weil er Gott ist, mit 7 Facetten. Und diese 7 Facetten, die hören wir sogar in der Bibel. Ich habe schon mal an Pfingsten über die Stelle gepredigt. Wenn wir in Jesaja Kapitel 11 hineinschauen, dann zeigt uns Kapitel 11 den Messias, der kommen wird. Vers 1: Und hervorgehen wird ein Spross aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln und wird Frucht tragen. Der Spross, das ist Jesus Christus. Und von ihm heißt es, jetzt können wir gerne mitzählen, auf ihm wird ruhen, bleiben, vorhanden sein. Nicht wie im Alten Testament bei Königen, Priestern, Propheten, Baulauten der Stiftshütte, dass der Geist nur für eine bestimmte Aufgabe gegeben worden ist und dann auch wieder weggenommen werden kann. So haben wir im Psalm 51 ja gehört. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, lass mich in der Königsherrschaft bleiben. Hier auf Jesus Christus, auch Gott, wird der Geist Gottes, ist der Geist Jesu Christi, ruhen, bleibend dabei sein. Und dieser Geist wird bezeichnet als Geist Jahwes, als der Geist der Weisheit, als der Geist der Verständigkeit, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht Jahwes. 7 Aspekte des einen Heiligen Geistes. Und das symbolisiert dieser Leuchter hier bei Sacharja. Hier werden wir auf diesen Geist hingewiesen, der 2 Aspekte hat. Was sind die beiden Aspekte? Man könnte das ja vielleicht auch mit einer Sektenhaltung erklären. Was sagen die Zeugen Jehovas? Ich möchte jetzt nicht groß auf die eingehen, aber was sagen die? Der Heilige Geist ist nicht Gott. Also muss man ihn degradieren. Gott ist eine Person. Aber bei den Zeugen Jehovas ist der Heilige Geist nicht Gott, der Herr Jesus übrigens auch nicht. Also haben sie Christus nicht, also haben sie Gott, den Vater nicht, also sind sie eigentlich gar keine Christen. Können wir gleich abhaken. Aber sie degradieren den Heiligen Geist lediglich als Kraftwirkung Gottes. Im Vergleich könnte man sagen, schaut euch die Steckdose an, das ist, wenn du mit der Steckdose verbunden bist, dann hast du Dynamis, dann hast du Power. Das ist ihr Verständnis. Und das alleine ist noch nicht verkehrt. Der Geist Gottes ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Aber er ist auch Gott selbst. Gott selbst ist die Kraft in uns. Und so ist er eben nicht nur Dynamis, Kraftwirkung, sondern auch Person. Der Heilige Geist ist eine Person und beides macht die Bibel deutlich. Nun, in diesem statischen Leuchterbild kommt das nicht zum Tragen, das wir hier haben. Aber in den weiteren Aussagen der Bibel über den Kraft, der in uns gegeben ist, ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen, da hören wir die Dynamis. Dynamit kommt daher. Power, Energie. Aber schaut, wenn die Bibel dann sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, der Geist weht, wo er will, dann haben wir hier Wesensbeschreibung einer Person. Wen kann ich denn betrüben? Versucht mal, den Strom in der Steckdose zu betrüben, da könnt ihr lang dran ranreden. Du, ich hätte gerne nicht so viel Atomstrom beigemischt, mir wäre es lieber, du wärst vollkommen klimaneutraler Windrädchenstrom oder sonst was, das juckt doch den Strom in der Steckdose nicht, wenn er nur Kraft ist. Den kann ich nicht betrüben. Den Geist Gottes, die Kraft Gottes aus der Höhe, ihn kann ich betrüben. Er als Person ist bei uns. Und das hat auch Auswirkungen bis in unser Beten hinein. Ich möchte das nur am Rande erwähnen, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gebetet habt. Immer mehr Heiliger Geist. Herr, gib mir mehr Heiligen Geist. Geht das? Also mehr Kraft geht schon, wenn wir allein die Kraft hätten. Aber wenn der Heilige Geist eine Person ist, kann ich nicht beten, ich brauche mehr von der Person. Entweder ich habe sie oder ich habe sie nicht. Ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen. Zerubabel brauchte sie auch für seinen Auftrag. Und entweder hat er sie ganz oder er hat sie gar nicht. Das ist wie bei einer Frau, die war in der Krankenpflege gegenüber Wochenstation, wo man eigentlich gesagt hat, ich bin ein bisschen schwanger. Ja, ein bisschen schwanger geht auch nicht. Entweder ist sie schwanger oder sie ist nicht schwanger. Aber ein bisschen schwanger, ein bisschen Heiliger Geist geht nicht. Entweder du hast ihn, bist wiedergeboren, gerettet und hast den Heiligen Geist, der dir ins Leben hineingegeben ist, oder du hast ihn nicht, dann tue Buße, kehre um, bekehre dich und empfange den Heiligen Geist. Die Frage muss anders gestellt werden. Wie viel Raum hat der Heilige Geist in mir? Das ist der Punkt, den wir uns fragen müssen. Darf der eine Heilige Geist, der uns zurüsten möchte, in der Nachfolge Jesu, im Bau des Reiches Gottes, in den Aufgaben, die Gott uns gibt, darf dieser eine Heilige Geist meinen ganzen Lebensraum einnehmen, mein ganzes Lebenshaus einnehmen? Oder darf er nur ein paar bestimmte Bereiche meines Lebens verwalten? Der Sonntag, der steht unter der Herrschaft des lebendigen Herrn, also unter der Führung des Geistes, aber unter der Woche, da mache ich mein eigenes Ding. Oder die Aushänge, Wohnzimmer, ja, da kann man jeden reinlassen, auch nicht bei allen, also bei uns ist es manchmal auch ein bisschen chaotisch im Wohnzimmer, aber dann darf ich nicht sagen, oh, ich habe heute gar nicht aufgeräumt, wenn ich Besuch habe, sonst guckt man nochmal extra hin, sagt bestens gar nichts, aber im Wohnzimmer dürfen normale die Leute rein, ja, aber dürfen sie bei dir auch in den Keller? Dürfen sie bei dir auch mal in den Kühlschrank reingucken? Dürfen sie bei dir in die anderen Räume reingucken deines Lebens? Darf der Heilige Geist in die anderen Räume deines Lebens gucken, außer dem Wohnzimmer, dem Sonntagsgesicht? Wie viel Raum hat er in mir? Und das ist die Frage meiner geistlichen Kraft, meiner Vollmacht. Der Frage, wie viel kämpfe ich in eigenem oder wie viel überlasse ich ihm? Und darum heißt es in der Schrift auch, den Heiligen Geist dämpft nicht. Dämpft nicht heißt, gebt ihm Raum, drückt ihn nicht zusammen und drängt ihn nur in einen Bereich eures Lebens hinein, sondern gebt dem Heiligen Geist euer ganzes Leben. Christus hat gesagt, ich komme wieder, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist in den Himmel aufgefahren, aber er hat gesagt, ich will euch den Tröster senden. Christus als Person sitzt zu Rechten Gottes. Er ist bei uns durch seinen Heiligen Geist. Der Geist Gottes in uns ist Christus in uns. Und so ist durch diesen Geist auch Jesus bei uns. Und er sagt, ich möchte all deine Lebensräume haben. Ich bin der Herr deines Lebens, ein guter Herr, der es gut meint und der dir Kraft geben will, eben wie durch meinen Geist, sagt der Herr Jesus. Dieser Geist Gottes, er möchte uns zurüsten. Und das war, was die Jünger gebraucht haben am ersten Pfingstfest und was wir brauchen in der Folge. Dass wir ihm den Raum geben, sie haben ihn empfangen, wir haben den Geist Gottes, wenn wir Christen sind, empfangen. Und jetzt ist die Frage, wie viel darf er von mir haben? Stelle ich mich ihm ganz zur Verfügung? Ich möchte schließen mit 10 Anfragen. Also für jede eine halbe Stunde, dann sind wir heute Abend daheim. Nein, so schlimm wird es nicht. Aber wenn ich sage 10 Anfragen, da stand in der Zeitschrift 10 Tipps, wie man das Wirken des Heiligen Geistes verhindern kann. Also man muss mal von der anderen Seite her beleuchten. 10 Tipps, wie wir das Wirken verhindern können. Das ist nämlich unser Problem. Und wenn wir die Tipps hören, wie, das ist ironisch gemeint natürlich, wie wir ihn verhindern können, das wollen wir ja nicht, dann hoffentlich hören wir es auch positiv, was wir tun können, damit dieser Geist in uns Raum gewinnt, damit wir in ihm leben, weben und sind, so sagt es der Jesus auch mal durchs Wort Gottes. Nun, 10 Tipps für unsere schlaffe und glaubensarme Zeit. Ich glaube, das ist darin begründet, dass wir eben manchmal eine Lebenshaltung haben, die das Wirken des Geistes verhindern. Und deshalb die Gemeinde Jesu manches Mal sich schlaff und glaubensarm gebärdet, auch wir vielleicht in der persönlichen. Also mich hat es schon getroffen, in manchen Punkten mich zu hinterfragen. Erstens, sieh zu, dass dir andere Dinge wichtiger werden als Gott. Um sein Reich und seinen Willen kannst du dich immer noch kümmern, wenn du älter bist. Sind mir andere Dinge wichtiger als Gott? Die Pause, die durch die Feinde bei Zerubabel entstanden ist, zum Weiterbauen, bis er die Zusage von Sachaja bekommen hat, da sagen manche Ausleger, waren 15 Jahre. Können auch weniger gewesen sein, er hat es nicht belegt, der Ausleger. Aber was sagt Malachi, der in der gleichen, also später einmal sagt, und Haggai sagt es auch, ihr wohnt in getäfelten Häusern, während mein Haus brach liegt. Merkt ihr, das ist das, was dieser erste Tipp ist. Wir dürfen es uns schön machen, unser Zuhause schön gestalten. Aber ist mir mein Zuhause und die Gestaltung meines Zuhauses, die Schönheit meines Heimes wichtiger als Gottes Reich und seine Sache? Ich habe mich da mal in der Arche, aber das, ja, das wird aufgenommen, ich hoffe, es hört jetzt niemand, mal ein bisschen aufgeregt, ja, weil, das ist jetzt nur ein schwaches Beispiel, aber da hat liebe Glaubensschwester oder Bruder war es, ich weiß gar nicht mehr genau, beide zusammen wahrscheinlich, Mann und Frau, das Wohnzimmer neu gestaltet zu Hause. Ah, wir haben jetzt so schöne neue Möbel. Die alten, die geben wir der Arche. Die könnt ihr da bei euch noch unterstellen. Da habt ihr dann noch eine schöne Sitzgruppe. Merkt ihr was? Ich kann billig Müll entsorgen. Ja, auf diese Art und Weise. Das Haus Gottes, da tut es die Ausschussware, da tut es das Zweitrangige. Hauptsache, mein Haus ist zu schön. Wir können den Geist Gottes in dieser Haltung dämpfen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, das andere wird euch zufallen. Heißt nicht, dass wir es nicht schön machen dürfen daheim, gar keine Frage. Aber was ist meine Priorität? Meine irdische Selbstverwirklichung? Und das andere schiebe ich auf die Rente, Religion ist was für alte Leute. Oder habe ich das Reich Gottes im Blick und sage, gut, da gilt mein Herzschlag zuerst. Wie kann ich den Heiligen Geist verhindern? Zweitens, ich mache das zu meiner Lebensdevise, das war das, was man heute schon am Anfang gehört hat, ich schaffe das allein, Gottes Hilfe brauchen nur Schwächlinge und Verlierer, so hieß es in der Zeitung. Ich schaffe das allein. Ja. Wir schaffen es nicht. Wenn wir vor unseren eigenen Bankrotterklärungen stehen, die wollen wir uns nicht eingestehen, aber wenn wir sie dann in der Auswirkung sehen, dann kommt meistens die Erkenntnis, ich brauche doch Hilfe. Und zwar von dem, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Aber bis dahin ist es oft schwierig. Die andere Haltung ist, dass ich Gott nicht mehr in seiner Größe sehe. Wie kann ich den Geist Gottes verhindern? Nur, wenn ich ins Denken hineingerate, Gott kann nicht mehr tun als ich selber. Seine Möglichkeiten sind begrenzt. Das würden wir nie sagen. Aber leben wir es nicht doch manchmal? Dass wir Gott klein denken, dass er nicht der ist, der in deinem Leben die Situation verändern kann. Dass wir ihn so klein denken, dass er eigentlich nur ein Beiwerk mehr ist. Vierter Punkt, wie kann ich den Geist Gottes verhindern? Nutze alle Möglichkeiten der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie. Fülle jede Minute mit Action und Entertainment aus, so kannst du sicher sein, dass keine Zeit mehr bleibt für das Wirken des Geistes Gottes in deinem Leben. Ich glaube, das ist auch eine Haltung unserer Zeit. Was hat der Satan nicht geschafft, uns Menschen abzulenken? Und das merke ich selber, diese Gefahr dieser Geräte. Jetzt überlegen Sie schon, wie man das integrieren kann mit irgendeinem Chip oder mit irgendeiner technischen Möglichkeit in den Menschen hinein. Gibt es schon als Chip, ja, aber noch nicht mit den Monitoren und Bildschirmen und dem Ganzen. Merkt ihr was? Hier will der Feind Gottes. Das ist ein Hilfsmittel. Ich kann telefonieren damit, ich kann auch mal schnell schauen, wann hat die FMG ihren Gottesdienst. Super, ja. Aber der Satan macht ja mehr mit diesen Dingen. Er kann aus allem, was auch im Ansatz gut ist, etwas Elendschlechtes machen. Und das wird er versuchen, Geschwister. Wir können den Geist im Grunde so hindern. Fünftens, erwarte, dass geistliches Wachstum und Reife direkt vom Himmel fällt. Du musst keine Zeit damit verschwenden, in mühevoller Kleinarbeit die Bibel zu studieren. Dabei kannst du sogar auf Bibelzitate zurückgreifen. Denn den Seinen gibt es der Herr ja bekanntlich im Schlaf. Also, du kannst den Geist verhindern, indem du sagst, naja, mir fällt es direkt vom Himmel zu, ich brauche keinen Gottesdienst, keine Gemeinschaft, keine Bibellese, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, er führt schon recht. Und ja, sechstens, benutze den Ausdruck Herr nur als leere Worthülse, die du vorrangig in Liedern und Gebeten einsetzen kannst, die aber mit deinem Leben wenig zu tun haben. Jesus, ich will gehen, sende mich. Herr, du bist so wunderbar und herrlich. Aber wenn der Herr dann sendet, wenn der Geist Gottes dir einen Impuls gibt, geh zu deinem Nachbarn und versöhne dich mit ihm, brauchst du noch nicht gleich mal in Mission in die Welt gehen, sonst reicht schon zum Nachbarn, weil du mit dem Clinch hast. Ach, dann lass lieber den Nachbar auf mich zukommen. Ich kann den Geist dämpfen. Wenn ich sage, du bist mein Herr, aber ihn nicht Herr sein lasse, oder anders betont, ihn Herr sein lasse, aber ich bin mein eigener Herr. Siebtens, Lebe in ungeklärten Beziehungen, indem du Gottes Maßstäbe für deine Sexualität nicht so tierisch ernst nimmst. Wer heute noch meint, Sex gehört in die Ehe, der lebt doch wirklich hinterm Mond. Im Ungehorsam gegen Gottes Wort. Ich kann den Geist verhindern. Achtens, pflege gewisse Sünden, die du besonders gerne magst. Gott erwarte bestimmt nicht von dir, dass du ganz so radikal mit den Sünden brichst und du dann nichts mehr hast, was dir im Leben Spaß macht. Außerdem kannst du ja nachher wieder um Vergebung bitten. Neuntens, wenn du gesündigt hast, gehe nicht allzu schnell damit zu Gott und bitte um Vergebung. Lass erstmal eine gewisse Zeit ins Land streichen. Wenn du zu schnell kommst, würdest du ja wieder einmal zugeben müssen, dass du es nicht geschafft hast. Wenn du lange wartest, zeigt es deine Ernsthaftigkeit. Also mir ist dann ernst, wenn ich noch ein bisschen zuwarte und dann, aber dann in der vollen. Zehntens, sei nicht zu schnell bereit, anderen zu vergeben, die dich verletzt oder geärgert haben. Dadurch zeigst du ihnen, dass sie so etwas mit dir nicht machen können und du blockierst deine Beziehung zu Gott und damit auch das Wirken Gottes in deinem Leben. Also 10 Punkte, wie wir das Wirken verhindern können. Wir haben gehört, nicht durch Heeresmacht, nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, sagt Jahwe, der er will etwas bewirken, aber wir können aus unserer falschen Haltung, aus unserem falschen Lebenskonzept, das sich auf uns begründet, auf die Lüge des Feindes begründet, das Wirken des Geistes in unserem Leben verhindern. Räumen wir die Schuld, die Sünde, diese falschen Haltungen aus unserem Leben aus, dann sind wir in der persönlichen Lebenshaltung nicht mehr in einer glaubensarmen, schlaffen Haltung, sondern der Geist Gottes möchte sich in unserem Leben dann in allen Bereichen Bahn brechen. Davon bin ich überzeugt. Das sehen wir bei den ersten Jüngern, die hier im Grunde vor der Geistausgießung ängstlich, schwächlich waren, Panik hatten, die keine Wirkkraft hatten. Welch verändertes Leben, nachdem sie dem Geist Gottes, der gekommen ist auf sie, in sie Raum gegeben hatten. Plötzlich waren sie bereit, für diesen Herrn Jesus Christus ihr Leben zu lassen, waren wagemutig, sie sind ausgepeitscht worden und voller Freude sind sie weitergezogen und haben das Evangelium weiterverkündigt. Sie haben nicht auf das eigene geschaut, sondern auf das, was des Christus ist. Möge der Herr uns ein solches Pfingstfest bereiten, auch mir, damit in diesem die Kraft aus der Höhe Raum findet, in der Person des Heiligen Geistes, zum Dienst hin, zum Leben hin. Amen.